Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Gottesdienst, der ist filmreif, von daher passen die Kinosessel durchaus dazu. Und die Geschichte ist so stark, dass ich mich eigentlich ein bisschen zurückhalten will. Und nur ein paar Gedanken von mir in diesen Bibeltext mit einflechten möchte. Ich lese den ersten Teil des Predigttextes aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 24, Verse 1 bis 20. David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei Engedi. Als nun König Saul zurückkam von dem Feldzug gegen die Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David, dein Rivale, ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhirten am Wegesrand kam, war dort eine Höhle. Saul ging in die Höhle hinein, um seine Füße zu decken. Kann man sich fragen, was das nun bedeuten mag, wenn jemand seine Füße deckt. Erster Gedanke war, da geht jemand schlafen, aber die Textwissenschaftler sind sich ziemlich einig. Das ist einfach eine hebräische Redewendung, die steht dafür, dass Saul mal auf Toilette muss. Seht ihr mal. Liest man in den meisten Heldeneposen nicht so oft, dass der Held mal eben austreten muss für kleine Helden. Bibel geht da ganz realistisch ran. Auch Saul, der große König, auch der muss mal, ist auch nur ein Mensch. Und auch der zeigt Momente der Schwäche, so wie wir alle Momente kennen, wo wir uns ganz als Mensch fühlen. Mit unseren Bedürfnissen und den Niederungen des Alltags. Ich denke an dem Zusammenhang gerne auch an eine Erzählung von meiner Tante, die ist Ärztin im Krankenhaus. Und ist dort Anästhesistin und regt sich manchmal über Chefärzte auf. Das machen Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten, gelegentlich. Und sie hat einen einfachen Trick entwickelt. Wenn jemand ihr sehr blöd kommt und die ganze Zeit meckert und motzt und die anderen Ärzte runtermacht, so als Chefarzt, dann hat sie sich angewöhnt, kurz innezuhalten und sich diesen Chefarzt nackig vorzustellen. Das hilft wunderbar, sagt sie. In dem Moment ist es gar nicht mehr so schlimm, was er sagt. Das ist dann, man weiß, okay, er regt sich auf, jetzt aber ist auch nur ein Mensch. Saul ist nur ein Mensch. Aber Saul erlebt diesen Moment der Schwäche in einen heiklen Moment, denn David und seine Männer saßen in genau dieser Höhle hinten drin. Da sprachen die Männer zu David: Siehe, dies ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, auf dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Die Leute von David sehen die Chance. Sein Feind ist in seiner Hand, der große König, sonst umgeben von Leibwachen. Hier muss er mal für kleine Könige, hier ist er ganz für sich. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ein für alle Mal das Problem aus der Welt zu räumen. Nun gilt es, schnell und beherzt zu handeln. Und David stand auf, schlich sich an Saul heran und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls ab. Schlich wieder weg. Und danach schlug Davids Herz wie verrückt, weil er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und David sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen sollte an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte Gottes. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Hat David die Chance vertan? Zumindest hat er sie nicht im Sinne seiner Männer genutzt. Saul bleibt am Leben. Aber David hat offensichtlich einen Plan. Vielleicht sieht er hinter der Chance eine weitere Chance. Schneidet den Rockzipfel ab. Vielleicht liegt auch ein bisschen Kalkül in der Sache, habe ich mir gedacht. Er sagt, meine Hand will ich nicht anlegen an den Gesalbten des Herrn. Ich erinnere mich, dass David als Jugendlicher vom Propheten Samuel selbst gesalbt worden ist, als zukünftiger König Israels. Wenn David also sagt, an den Gesalbten Gottes legt man keine Hand an, den bringt man nicht um, dann schützt dieser Gedanke nicht nur den Saul, sondern auch den David. Er weiß ganz genau, wenn wir hier die Gesalbten des Herrn abmurksen, dann bin ich genauso, lebe ich immer in Unsicherheit davor. Ein bisschen Eigennutz vielleicht auch drin. Vielleicht vergleichbar mit diesem Prinzip, dass alle Religionen kennen, auch das Christentum, die goldene Regel, was man nicht will, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder wie es Jesus sagt, behandle andere Menschen so, wie du selbst von ihnen behandelt werden möchtest. Da liegt auch ein bisschen Kalkül drin. Ich will gut behandelt werden von anderen, deshalb behandle ich die auch gut. Probier's. Ich glaube, dieses Kalkül, was da auch drin liegen mag, das schmälert in keiner Weise die Würde der Aktion von König David. Das schmälert überhaupt nicht die Größe, die in dieser Aktion liegt. Weil tatsächlich, er hätte hier die Chance, ein großes Problem in seinem Leben, nämlich den, der ihm nach dem Leben trachtet, hier aus dem Weg zu räumen. Ein für alle Mal. So, dass der sich auch nie wieder rächen kann. Zumindest dieser nicht. Dass er ihn leben lässt, das zeigt nicht nur Kalkül, sondern das zeigt auch menschliche Größe. Das zeigt Selbstbeherrschung. Und das zeigt auch Weitblick und Schleue. Er ist zu Recht der Gesalbte Gottes, denn er sieht die doppelte Chance in dieser Situation. Ich lese weiter. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich danach auch David auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König! Saul sah sich um und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David suche dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat, in dieser Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Ich aber habe dich verschont. Denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Frevlern kommt Frevel, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel denn nach? Wen jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette, aus deiner Hand. David hat gut daran getan, den Zipfel mitzunehmen vom Rock des Sauls. Er ist nicht dumm. Er liefert sich dem Saul nicht einfach aus und sagt, ich gebe auf, mach mit mir, was du willst. Er weiß, wie hart die Auseinandersetzungen um den Thron geführt werden und welche große Gefahr Saul, der König, in ihn, David, dem Aufstrebenden, sieht. Aber David will in diesem Machtkampf Grenzen wahren. Das letzte Wort über einen Menschen hat Gott. Und er will jede Chance nutzen, die sich zum Frieden bietet. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist es nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach dann zu David: David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber hab dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo gibt es jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seines Weges gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, du wirst König werden und das Königtum über Israel in deiner Hand, das wird Bestand haben. So bitte ich dich, so schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht, meine Familie nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es dem Saul. Da zog Saul heim, David aber mit seinen Männern zog hinauf in die Bergfeste. Auch Saul sieht hier die zweite Chance, die Chance auf Frieden. Er erkennt und respektiert menschliche Größe. Und auch er erweist hier tatsächlich Größe. Zum Krieg reicht im Zweifelsfall einer. Ich höre immer mal, zum Krieg gehören auch immer zwei. Das, glaube ich, stimmt nicht. Ich glaube, das ist Blödsinn. Ich kann das bei meinen 4 Töchtern beobachten. Es reicht, wenn eine Krieg will. Reicht völlig aus. Zum Krieg machen, zum Krieg beginnen, reicht im Zweifelsfall eine Person. Insbesondere in Diktaturen. Für den Frieden braucht es mindestens zwei. Das ist ungleich schwerer. Da müssen sich mindestens zwei Menschen finden, die ein gewisses Maß an Vertrauen sich gegenseitig schenken. Saul weiß, er war lange Zeit der große Mann in Israel. Und er erkennt aber, diesen anderen, dem David, gehört die Zukunft. Und das weiß er nun umso besser, weil er die Situation gleich für sich analysiert und wahrnimmt, das ist jetzt hier nicht einfach nur ein Zufall, sondern hier steht Gott dahinter. Gott hat mich tatsächlich in die Hand des Davids gegeben. Und der beweist Größe und beweist, dass er tatsächlich ein guter Nachfolger sein wird für mich. Es lohnt sich also nicht weiter zu kämpfen für Saul. Das wusste er vielleicht womöglich bereits vorher. Vielleicht kämpfte er auch nur, um seine Familie zu schützen oder sein Andenken zu schützen vor dem aufstrebenden Nachfolger. Denn er hatte befürchtet, dass dieser alles auslöschen wird, was von Sauls Herrschaft zeugt. So wie ein Löwenmenschen die Kinder seiner vorhergehenden Rivalen totbeißt, wenn er einen Rudel übernimmt. Nun weiß Saul aber, David ist ein Mensch mit Ehre im Leib. Er ist vertrauenswürdig. Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Die Möglichkeit auf Frieden. Und das wird zum Segen nicht nur für Saul, sondern auch für David. Nicht nur für die beiden, sondern auch für die Männer, die mit Saul gezogen sind und die Kriegsleute, die bei David sind. Vielleicht auch für die ganze Bevölkerung in Israel. Denn wir alle wissen, was Bürgerkrieg für ein Land bedeuten kann. Da zog Saul heim in sein Palast. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste in Gedi. Zum Schluss der Geschichte eine gute Portion Realismus. Die Geschichte endet nicht damit, dass sich die beiden in den Arm nehmen, gemeinsam wieder in den Palast ziehen und sagen, gut, jetzt können wir gut beieinander sein, alles geklärt. Die gehen getrennte Wege. David zieht sich zurück. Er weiß, seine Zeit wird kommen, aber die ist jetzt noch nicht da. Und wenn ich jetzt bei Saul bleibe, dann ist es eine Frage der Zeit, dass der Konflikt, der da ist, wieder aufbricht, dass es weitergeht. Saul weiß das auch und lässt den David ziehen. Die gehen sich aus dem Weg. Ich glaube, das ist eine gute Portion Realismus, die wir hier lesen können und hören können. Frieden braucht Realismus. Das Ziel von Frieden, das muss nicht sein, dass wir uns alle lieben und gern haben. Manchmal ist schon viel gewonnen, wenn wir respektvoll getrennte Wege gehen können. Ich glaube, das bezieht sich auf Kriege zwischen Völkern genauso wie im zwischenmenschlichen Umgang. Ich kann nicht mit jedem Menschen ganz herzlich werden und wir können uns nicht alle gern haben. Manchmal merkt man einfach, das harmoniert nicht. Wir kommen nicht zusammen und das braucht einfach nur einen nächsten Anlass und dann kracht's wieder. Es gibt Situationen, da ist das Beste, was man erreichen kann, dass man sich fair behandelt, respektvoll und ein bisschen aus dem Weg geht. Damit ist viel gewonnen. Für die Betroffenen und für die Menschen drumherum. Der Friede Gottes sei mit uns allen und seine Weisheit und sein Friede fülle unser Leben aus. Amen.